The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thaddäus.
Mein Name ist Jörg Thaddäus und ich freue mich, Sie mit dem Wort zum Sonntag in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Sonntag, der 9. August. Ich bin vor einem Beziehungsproblem geflüchtet. Mein Mobiltelefon und ich haben eine schwierige Beziehung miteinander. Vor ein paar Tagen in München verließ ich das Hotelzimmer, um laufen zu gehen und rief dem Telefon nur zu. Nein, du kommst nicht mit, du bleibst zu Hause. Dafür wurde ich entweder bestraft oder belohnt. Das ist an diesem Sonntag meine Frage an Sie und an mich. Der Lauf war anfänglich schön, Sonne, an einem Freibad vorbei, das so aussah, als würden hier sympathische Menschen eine gute Zeit verbringen, ganz ohne Bereitschaftspolizei, wie zu Hause in Berlin. Im Englischen Garten treffe ich den reizenden Benedikt Fischer und wir plauschen über Autos. Dann ist es langsam Zeit, zurückzukehren. Natürlich weiß ich den Weg zurück. Hallo? Ich bin seit 1968 auf der Welt. Ich erkläre allen Frauen stets die Welt. Auf meiner Urne soll noch Mansplainer Number One stehen. Ich zeige aber auch allen anderen unaufgefordert, wo es lang geht. Also bitte, da werde ich mich doch in München nicht verlaufen. In München, eine Stadt, in der ich absolut in Sicherheit bin, wo ich jederzeit meinen Freund Robert Meyer anrufen kann. Der würde mich vor allen möglichen Häschern in seinem Weinkeller verstecken und mit einem Geher-Spezi auf die Speisefolge des Abends vorbereiten, ehe er in seiner Küche verschwindet, um exzellenteste Schäumchen zu schäumen. Ich kenne doch München und da kommt doch bestimmt gleich das schöne Freibad. Dann weiß ich es auch wieder. Das Freibad kommt nicht. Stattdessen eine komische Wiese, die ich noch nie gesehen habe. Bis hierhin höre ich leider das gehässige Lachen meines Mobiltelefons. Ja, mit mir wäre der richtige Weg nur ein paar Tippser entfernt. Die Wiese, ein eher modernes Haus, wahrscheinlich bis unter das Dach voll mit Einkommensmillionären. Den Schwabing Nord, nahe am Englischen Garten, schön ruhig und großer Balkon. Ich kenne zwar den Weg nicht, aber ich weiß, wo ich bin. Wenn ich zu meinem Hotel zurück möchte, muss ich aber jemanden ansprechen. Und wohin das führt und nicht führen soll, wurde von Monaco Franze mit einer Zufallsbekanntschaft besprochen.
Okay, das sage ich Ihnen gleich im Fall, dass Sie mich ansprechen wollen. Da brauchen Sie sich gar nicht anstrengen, weil bei mir geht nichts.
Gar nichts, Fräulein.
Aber schon überhaupt nichts.
Ja, aber Fräulein, man sagt doch, ein bisschen was geht immer.
Zuerst spreche ich eine ältere Dame an. Sie macht den Eindruck, als wäre sie schon vielen Menschen eine große Hilfe gewesen. Nur kennt sie sich hier leider nicht aus. Ich komme zwar jeden Tag in diese Gegend, aber ich gehe dann nur zum Friedhof, sagt sie. Ich habe augenblicklich große Lust, mit dieser Frau über Liebe zu sprechen. Das wäre übergriffig und wir müssen beide weiter. Der erste und einzige Mann, den ich anspreche, sieht aus wie einer dieser jung gebliebenen Mit-30er, der eigentlich als Mensch mit Surfbrett unter dem Arm gedacht ist. Er nimmt die Kopfhörer aus den Ohren, lächelt mich etwas arrogant an, weil er von uns beiden die schönere Haut hat und gibt dann zu erkennen, dass er als mentaler Dauersurfer eben auch nur Brise im Kopf hat. Er wüsste selber nicht, wo er ist, sagt er, und kann mir nicht helfen. Dann schneide ich einer Frau meines Alters den Weg ab. Sie hat die Anmut eines Sportwagens aus den 60er Jahren. Alles nicht neu, aber mit Hingabe gepflegt. Sie trägt ein bauchfreies Blüschen, für das sie eigentlich nicht mehr jung genug, aber immer noch schön genug ist. Sie nimmt die Kopfhörer aus den Ohren, sieht mich dabei so erschrocken an, als würden meine Komplizen, die so bullig und osteuropäisch rüberkommen wie ich, um die nächste Ecke mit dem Geiselnahme-Lieferwagen warten. Sobald sie mich nicht mehr für einen Schwerkriminellen hält, zeigt sie mir aber die ungefähre Richtung. Gibt mir dann noch mit auf den Weg, ihr ginge es oft ganz genau so. Sie habe überhaupt kein Orientierungsvermögen. Das trifft mich dann doch mitten in der Männlichkeit. Es fühlt sich für einen Moment an wie eine Gliedverkleinerung. Das Freibad ist noch nicht in Sicht. Der kleine Markt hinter meinem Hotel genauso wenig. Als die nächste Angesprochene die Knöpfe aus den Ohren nimmt, bekomme ich noch etwas von dem Speed-Techno-Stück mit, das sie hört. Um ihre Augen hat sie mehr Kajalstift benutzt als der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance. Ein höchstwahrscheinlich glücklicher Tätowierer hat auf ihrem Körper ungefähr anderthalb DIN A4 Seiten Text untergebracht und sie erklärt mir auf Englisch, ich könnte sie in Belgrad nach jeder Straße fragen, aber sicher nicht in München. Dass ich schließlich doch ankomme, ist einer Enddreißigerin zu verdanken, die sich für ihren Sport am Wochenende den Bürgersteig einer Münchner Ausfallstraße ausgesucht hat. Über ihre kleinen Knöpfe im Ohr hört sie wahrscheinlich von einer Panflöte untermaltes Waldrauschen. Ich halte sie für bestechlich. Hätte ich ihr ein Stück Sommerbaumkuchen in der hervorragenden Konditorei Kreuzkamm im Münchner Zentrum angeboten, wäre sie womöglich zum Abbruch der Trainingseinheit bereit gewesen. Von ihr kommt der entscheidende Hinweis, ich finde zurück zum Hotel und zu meinem Mobiltelefon, das so tut, als wäre nichts gewesen. Wäre dieser Lauf wirklich besser gelaufen, wenn ich mich von einer Navigations-App hätte lenken lassen? Die Menschen, die ich getroffen habe, waren hilfsbereit. Meine äußere Erscheinung ist viel weniger lieblich, als ich mir das oft wünsche. Meine eigene Mutter warnte mich seinerzeit vor zu dunkler Kleidung bei Waldspaziergängen. Junge, die Leute kriegen Angst vor dir. Aber auch wenn ich blonde Locken und ein Engelsgesicht hätte, wären meine Gegenüber wohl ähnlich irritiert gewesen, als würde es eine unabgesprochene Vereinbarung geben in Abwandlung des Sesamstraßensongs. Wer nicht fragt, bleibt stumm und damit so, wie er sein soll. Mein Telefon kann alles, was nötig ist. Es kann mir einen Film zeigen, der mich aufbaut, einen Podcast vorspielen, in dem sich zwei super Freunde über ihre lustigsten Freibad-Erlebnisse austauschen. Ich könnte mir die Buddenbrocks vorlesen lassen, denn die hat Thomas Mann ja in München geschrieben. Mein Telefon kann meinen Puls messen und mir aber auch Vorwürfe machen, weil die Übernachtung in einem anderen Hotel günstiger gewesen wäre. Welcher moderne Mensch braucht da noch menschlichen Kontakt, war die unterschwellige Frage der Leute, die ich um Orientierung gebeten hatte. Wer mit der Zeit geht, der geht in die innere Emigration, die ich bei jeder S-Bahnfahrt sehe. Paulina Cesniak, Journalistin des Schweizer Tagesanzeiger, fühlte sich in der Tram in Zürich manchmal von Cyborgs umgeben. Dem Mann, dem die Geldbörse aus der Hose fällt, den muss sie mit Gesten aufmerksam machen. Hören kann er sie nicht, weil er mit seinen Kopfhörern jede Umgebung boykottiert. Das ist eine gravierende Veränderung zum Zeitalter vor der mobilen Mega-Elektronik, wie dieses Dokument beweist.
Morgens 9:30 in Deutschland. Einfach mal abschalten. Kaffeepause. Den Hammer hinlegen. Den Happen essen. Knoppers. Frisch und knusprig gebacken.
Von wegen frisch und knusprig, eine mit kakaohaltiger Pflanzenfettglasur überzogene Waffel, die null Vitamine hat, aber dafür schön dick macht. Dieser Knoppers-Spot aus dem Jahr 1990 wäre aber heute undenkbar, denn die vielen Leute, die hier für 25 Gramm Pflanzenfettglasur unterbrechen, was sie gerade machen, nutzen die Gelegenheit, um mit anderen Kontakt aufzunehmen. Busfahrer sitzen an ihren Bussen. Der Handwerker, der den Hammer weglegt, tut das nicht, um mal eben auf seinem iPhone durch seine Nachrichten zu scrollen, denn von 1990 müssen noch 17 Jahre vergehen, bis Apple 2007 das erste iPhone vorstellt. Das Jahr, in dem das richtige Leben sich endlich nicht mehr so wichtig nehmen konnte, wie es bei Extra 3 mit einer eigenen Hymne besungen wird.
Gib mir noch mehr Dopamin, oh Handy. Das echte Leben ist eigentlich nicht wichtig, auch wenn es früher so schien, oh Handy.
Jetzt hat erst in dieser Woche Gabor Steingart hier in einem Leitartikel vor der Überzuckerung durch zu viel Nostalgie mit Recht gewarnt. Gabor hat es folgendermaßen formuliert: Nostalgie wird dann gefährlich, wenn sie eine Ablehnung der Moderne bedeutet und sich in Zukunftsverweigerung verwandelt. Wenn das Neue und Unbekannte uns nicht mehr anreizt, sondern abschreckt. Gut, aber was ist denn, wenn uns das einst Unbekannte nun auf eine Weise bekannt geworden ist, die wir abzulehnen beginnen? Gibt es wirklich eine WhatsApp-Nachricht, die so schön und sinnlich sein kann wie die Ansichtskarte, die die Freundin in Rom ausgesucht, mit der Hand beschrieben und dann noch unabsichtlich mit einem Tropfen Pistazieneis bekleckst hat? Auf einem fantastischen Foto ist nichts mehr zu sehen als der auf einem Bürgersteig gehende Cary Grant. Dreiteiliger Anzug, knielanger dunkler Mantel, der ihn weltmännisch umhüllt. Er guckt geradeaus mit leicht erhöhtem Kopf, denn er hält seinen Hut in den Händen. Kein Monitor, der nach seiner Aufmerksamkeit quengelt. Es ist eben nicht vor allem nostalgisch, Moden als blöde zu erkennen, wie die Ananasmode im England des 18. Jahrhunderts. Damals waren die Südfrüchte ein derartiges Statussymbol, dass niemand die Ananas aß, sondern sie unter dem Arm trug, um zu zeigen, was er hat. Oder die Zahncreme Dora Maat, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einer Berliner Firma angeboten wurde. Dora Maat enthielt den radioaktiven Stoff Thorium-X und sollte mit seiner Radioaktivität die Zähne heller und sauberer machen. Es ist und bleibt verblüffend, dass wir heute im Fitnessstudio wie an der Bushaltestelle auf wahnsinnig viel mehr Rechnerleistung zugreifen können, als Apollo 11 1969 für die Mondlandung an Bord hatte. Mit einem handflächengroßen Gerät. Aber hätte sich der Homo erectus damals vor 2 Millionen Jahren die Mühe mit dem aufrechten Gehen nicht schenken können, wenn die Menschen des 21. Jahrhunderts sich freiwillig wieder verbuckeln, damit sie auch wirklich kein sackblödes Emoji eines entfernten Bekannten verpassen? Das menschliche Gehör ist ein Wunder der Schöpfung. Wir können 400.000 verschiedene Töne unterscheiden und die Richtung einer Schallquelle in Sekundenbruchteilen auf wenige Grad genau bestimmen. Womit haben es also unsere Ohren verdient, dass wir sie ständig mit Kunststoffdübeln zustopfen? Für mich steht fest, beim nächsten Lauf bleibt das Telefon wieder zu Hause. Ich nehme stattdessen einen Kompass mit, Markteinführung durch die Chinesen im 11. Jahrhundert, und trage dabei eine Ananas unter dem Arm. Und jetzt nochmal die große weite Welt. Während sich die USA und China einen wirtschaftlichen und technologischen Wettstreit liefern, verfolgt Vietnam seine sogenannte Bambuspolitik biegsam, aber standhaft. So gelingt es dem Land, zwischen den Interessen der Großmächte zu navigieren und sich gleichzeitig zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt zu entwickeln. Singapur wiederum bleibt als Finanz-, Technologie- und Logistikzentrum das Tor nach Südostasien und wichtigster Investor in Vietnam. Wer das alles verstehen will, wie sich globale Lieferketten, Investitionsströme und wirtschaftliche Machtzentren verschieben, der sollte sich bitteschön selbst ein Bild machen. Deshalb reisen wir vom 25. Oktober bis 4. November 2026 nach Vietnam und Singapur, begleitet von Asien-Experte Frank Sieren, Unternehmer Horst Geiker und meiner Kollegin Thi Nguyen. Bewerben Sie sich für einen der begrenzten Plätze über unsere Website oder melden Sie sich direkt bei Elisa Rheinlein-Mertens, unserer Head of Expedition, expedition@mediapioneer.com. Alle Infos finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank, dass ich Sie in diesen Sonntag begleiten durfte. Ich wünsche Ihnen allen einen gelingenden Wochenstart. Sonne für Sie alle. Ihr Jörg Thaddeus.